D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Juhu, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich grüße euch alle recht herzlich. Und weil die Sommerpause zu Ende ist, habe ich mich auch gleich quasi verdoppelt. Also ich bin zu zweit heute Abend. Anna Wollner ist da. Guten Abend, Anna.
Einen wunderschönen guten Abend, Tom.
Du hattest das große Glück und war es ein großes Vergnügen auch, Ice Cube zu treffen?
Ich hatte so ein bisschen Respekt am Anfang, weil ich so dachte, A, hat der Mann Millionen gescheffelt. B, ja. Ist er jetzt auch im Umgang mit Frauen und so ein bisschen nicht ganz so schlimm wie Dr. Dre, aber ich will jetzt auch nicht sagen, ganz einfach.
Ja, guck, was die Anna Wollner so macht, wenn ich mal kurz im Urlaub bin.
Aber
zum Beispiel.
Sagen wir, wir haben uns nicht geprügelt. Wir hatten ein nettes Gespräch.
Ihr habt euch nicht geprügelt. Das hört sich schon mal ganz gut an. Was da genau passiert ist bei eurem Treffen, erzählst du uns gleich natürlich. Anna hat Ice Cube getroffen zum Film Straight Outta Compton, der am Donnerstag in den Kinos startet, also übermorgen. Sag mal, finde nur ich, dass ich komisch klinge oder findest du auch, dass ich komisch klinge?
Ich wollte nichts sagen, aber ich höre mich gar nicht und dich höre ich wie aus der Tonne.
Das ist, weißt du, bitte bist du mal eine Woche irgendwie einen Dienstag nicht da, kommst zurück aus dem Urlaub und schon klingt das hier alles, als würde man quasi aus einer kleinen Blechtonne senden. Ich versuche das gleich, wenn wir Musik haben in der Sendung, versuche ich das zu klären und zu lösen, das Problem. Wir schauen mal. Also Straight Outta Compton, ein Film über die 80er Jahre Rap- und Hip-Hop-Szene in L.A. Über N.W.A., die damals wahnsinnig erfolgreiche Band, in der unter anderem Ice Cube und Dr. Dre mitgewirkt haben, ist ein Film, der Donnerstag startet. Wir bleiben sowieso musiklastig heute Abend in der Sendung. Frank ist ein total bizarrer Musikfilm mit einem Michael Fassbender, den man gar nicht wirklich sieht im Film. Warum das so ist, erzähle ich euch später. Und dann gibt es noch einen Film mit Zac Efron in der Hauptrolle. We Are Your Friends heißt der. Ist ein Film über einen jungen Mann, der gerne ein großer, berühmter DJ werden möchte. Das also die drei Musikfilme heute Abend in der Sendung. Und dann gucken wir noch zusammen, Anna und ich, wir beide auf Hitman. Der zweite Versuch, das gleichnamige Computerspiel zu verfilmen. Ob das geklappt hat oder nicht, auch das werden wir heute Abend klären. Also ich vermute ja einen ganz klassischen Akt der Sabotage. Aber ihr stellt fest, wir haben ja so ein bisschen geschraubt am einen oder anderen Regler. So, ganz so schlimm wie eben klingt es nicht mehr. Anna.
Ich hoffe. Ich war es nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld.
Wir probieren aus und leiht mir für ein Sekündchen euer Ohr für diese Musik. Kennt ihr den Song? Als Hip-Hop-Fans oder Rap-Musik-Fans mit Sicherheit, das ist Fuck the Police von N.W.A., Niggas with Attitude. 1989 veröffentlicht auf dem Album Straight Outta Compton, mit dem damals Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren, Eazy-E und DJ Yella Musikgeschichte geschrieben haben. Es war nämlich ein Album, das sich 3 Millionen Mal verkauft hat, obwohl es bei keinem oder fast keinem amerikanischen Radiosender gespielt wurde und selbst MTV damals sich geweigert hat, diese Gangster-Rap-Musik zu spielen. So war das damals, 1989. So heißt auch der Film, nicht 1989, sondern Straight Outta Compton, der jetzt am Donnerstag in die Kinos kommt. In Amerika hält er sich schon seit 2 Wochen auf Platz 1, also ganz oben in den Kinocharts. Anna, du bist da, zum Glück. Du hast den Film gesehen, genau wie ich. Du hast aber auch Ice Cube getroffen, so wie ich nicht. So, jetzt, ne, aber pass auf, jetzt nimm mir das nicht persönlich übel, aber ich meine zu wissen, dass du jetzt nicht der ausgewiesenste Hip-Hop-Fan unter dieser Sonne bist.
Also bitte, wie kommst du denn darauf?
Hast du meine kritische journalistische Frage überhaupt irgendwas von diesem Film verstanden?
Ja, ich bilde es mir zumindest ein, weil er eigentlich ganz gut auf 2 Ebenen funktioniert. Du hast natürlich diese reine Unterhaltungsebene für Hip-Hop-Deppen wie mich, also der Aufstieg von 5 schwarzen Jungs, so der klassische American Dream aus dem Ghetto on die Turntables, der Weg dahin, der war natürlich hart.
Ja.
Und dann die Ebene für Auskenner mit so ganz vielen kleinen Feinheiten. Der Film ist von F. Gary Gray, der kommt selbst aus Compton, hat diese Zeit hautnah miterlebt und hat jetzt diesen Film mit seinen 2,5 Stunden vollkommen überfrachtet.
In der Tat.
Es gibt nämlich 5 NWA-Mitglieder, also es hätte eigentlich theoretisch jeder seinen eigenen Film kriegen können, man hätte super eine Miniserie draus machen können, aber in dieser Spielfilmlänge liegt der Fokus natürlich jetzt auf der Freundschaft und dann auch den Streit, den Dr. Dre, Ice Cube und Eazy-E hatten, insbesondere auch mit ihrem Manager Jerry Heller und es liegt halt der Fokus auch darauf, wie es ist, als Schwarzer Ende der 80er im Großraum L.A. zu leben und wie die Jungs es wirklich schaffen, die Musik als Ventil, um über die Rassenunruhen reflektieren zu können.
Dank uns haben die Leute eine Stimme. Dank uns haben sie die Wahrheit gesehen.
Ja, aber ihre Songs verherrlichen einen Lebensstil voller Gangs, Waffen und Drogen.
Unsere Kunst spiegelt unsere Realität wider. Was sehen Sie, wenn Sie vor Ihre Haustür gehen? Ich weiß, was ich sehe. Und das ist nicht glamourös.
Also glamourös ist der Film wahrhaftig nicht. Und um ehrlich zu sein, ich habe mich nach dem Film dann doch erstmal einen halben Abend durch Wikipedia quergelesen, um diese ganzen Zwischentöne überhaupt verstehen zu können.
Der Film wurde produziert unter anderem von Ice Cube und Dr. Dre. Cubes Sohn spielt den eigenen Vater. Da liegt natürlich dann auch der Verdacht nicht ganz so weit weg, dass der Film am Ende nicht so ganz unvoreingenommen beziehungsweise nicht so ganz objektiv an die Geschichte rangeht.
Ja, das liegt einfach in der Natur der Sache. Klar gibt es auch hier ganz grob gesagt die Guten, also Dr. Dre und Ice Cube. Und es gibt die Bösen. Der Film ist Eazy-E gewidmet. Und dass Dre und Cube nicht immer ganz so nett zu Frauen und insbesondere ihren Freundinnen waren, das blendet der Film eigentlich komplett aus. Und dann gibt es eigentlich zwei grundlegend negative Figuren, eben Jerry Heller, der Manager von NWA, mal wieder gespielt von Paul Giamatti.
Der hat so ein Abo auf solchen Rollen,
grade,
oder?
Ich bin noch in dem Beach Boys Film.
Richtig, ja.
Und dann gibt es den Produzenten Sue Knight, zumal Eazy-E ja auch tot ist und die zwei grundlegend er kann nichts mehr sagen.
Ja.
Und Heller, der hat sich vom Film distanziert und Sue Knight, der sitzt im Gefängnis und Ice Cube sagt, ist alles ja nicht so schlimm.
It's like every character is not all the way good and every character is not all the way bad. You know, circumstances are, you know, what they are. You know, Suge helped Dre see the light in the beginning, you know, but he in some ways got drunk with power. You know, with Jerry Heller, he was a champion for the group. He fought with us side by side against all of our adversaries outside the group, but dealing with us as individuals, you know, that's what I couldn't live with, how he, you know, wanted to deal with me as an individual. So that's why I had my problems. But, you know, when it comes down to it, everybody had problems with the guy. So he's not innocent either, so.
Ja, mit einem gewissen Abstand von knapp 25 beziehungsweise 20 Jahren sagt sich das jetzt relativ nett.
Ja, du hast immer so dieses Problem, ne? Bei teilbiografischen Spielfilmen, du hast Fiktion auf der einen Seite, irgendwo natürlich auch einen Warnkern auf der anderen Seite und was nun wahr ist und was nicht, wissen am Ende auch nur die Beteiligten selbst.
Ja, aber Ice Cube sagt auch, da hat er auch ein Stück weit recht, es ist halt immer noch ein Spielfilm, der braucht einen Spannungsbogen, der braucht eine Dramaturgie und da muss man halt ein bisschen, ja, vielleicht auch von der Wahrheit abweichen.
You know, we were just trying to make sure that we humanized everybody. We didn't want you to be able to Google search this movie or Wikipedia, you know what I mean? We wanted you to see behind everything we could and still, you know, tell a comprehensive movie form. You know, we still needed to obey those rules in a lot of ways, but still try to bring you something authentic.
Ja, um diese Authentizität mitzukriegen, sollte man eine Sache unbedingt vermeiden, nämlich die deutsche Synchronfassung. Das ist nämlich ein riesengroßes Problem. Da hast du das Gefühl, du fährst in den 90ern einmal durch Neukölln. Denn die Dialoge, die sind ungefähr so, yo, Motherfucker, Bitch, Nigger und Alter.
Ja, ich habe ihn im Original gesehen, den Film.
Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite denke, im Original versteht man es ja auch nicht wirklich.
Mm.
Aber hier haben wir echt so ein bisschen die Ohren geblutet.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ice Cube wird, haben wir eben schon kurz erwähnt, von seinem eigenen Sohn gespielt in diesem Film. Und das fand ich wirklich krass. Die beiden sehen sich so unglaublich ähnlich. Das ist fast schon unglaublich. Man denkt an so einen Computereffekt. Aber wie fandest du so der Gangster-Rapper-Sprössling? Wie macht er sich im Film?
Also ich habe auch kurz gedacht, ich gucke in eine Zeitmaschine.
Ja.
Die haben eine Zeitmaschine erfunden, weil das kann, die sehen wirklich wie ausgekotzt. Also die gleichen sich, als seien sie eineiige Zwillinge.
Ja.
Es gibt größere schauspielerische Totalausfälle im Film als ihn, zumal er auch monatelang Schauspielunterricht hatte. Und es ist eine Investition, die, würde ich sagen, hat sich definitiv gelohnt. Und für Cube ist es natürlich auch der berühmte Blick in den Spiegel.
I have so many different emotions going, you know, all of them great, but you know, it's a great opportunity for him, of course, and everybody want to see their son or prosper and do well. So this is great for him. You know, for us it's great, it's a great accomplishment for us as producers to be able to do a movie like this. So, you know, I'm happy on that level because we were able to fight to keep the quality, you know, as high as we can get it. As a member of NWA, you know, we started shit with the record, you know, we starting shit with the movie. It's It's 20 years full circle.
Ja, es ist jetzt auch noch ein anderer Kreis, der sich schließt in dem Film, und das ist eigentlich ein Stück weit das Traurige, nämlich diese politische Dimension dahinter.
Wie meinst du das?
Na, dass der Film eigentlich ein Spiegelbild der aktuellen politischen Lage ist, wie Schwarze Ende der 80er in Los Angeles behandelt worden sind, welcher willkürlichen Polizeigewalt sie ausgesetzt worden sind. Das sind Bilder, die wirklich an Ferguson erinnern, also
absolut,
an heute. Es ist egal, wann es war.
I mean, that's no good. You know, I wish we were looking at ancient history. Things were totally worked out and fixed, you know. That's, you know, I don't think I had any delusions back then that this music would change people's attitude towards black people in this world. But what I did want to do back then was to make people aware. And I think people are more aware. And before, police used to get away with everything. You know, now they're starting to be videotaped and they're starting to be, you know, caught doing those things that we used to know that they did to us in the dark. Now it's like somebody turned a light switch on. It's an epidemic that needs to be dealt with, and this movie reshines the light and lets people know how far we've come and how far we need to go.
Ja, und das ist eigentlich dann auch schon wieder das Schöne daran, was damals die Musik war, das könnte heute der Film übernehmen.
Absolut. Straight Outta Compton heißt dieser Film. Ab übermorgen für euch in den Kinos. Compton, dieser Stadtteil von Los Angeles, wo eben die besagten Musiker der NWA damals herkamen. Ein Film mit Dr. Dre und Ice Cube, wenn sie auch gespielt werden hier. Es ist ein Film für Hip-Hop-Fans und Rap-Musik-Fans. Ihr dürft nicht erwarten, dass ihr so eine Art Doku bekommt wie vielleicht bei Amy. Es ist ein Spielfilm, wo es ein bisschen Originalmaterial auch zu sehen gibt. Aber in erster Linie, wie gesagt, ist es ein Spielfilm. Also erwartet nicht, dass er dir die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sehen. Und die gute Nachricht des Abends um 20.25 Uhr ist, dass Anna Wollner und ich die Technik soweit im Griff haben, dank fleißiger helfender Hände aus eben der Technik. Vielen Dank an dieser Stelle. Die schlechte Nachricht des Abends ist, dass Anna und Wollner und ich jetzt über einen Film reden müssen, der, naja, also der, also manchmal, ich sag mal so, Anna, manchmal macht unser Job keinen ganz so großen Spaß.
Manchmal hätte ich gerne Schmerzensgeld für das, was wir tun.
Ja, manchmal hätte ich gerne keine Schmerzen, wenn ich im Kino sitze.
Oder so, ja.
Also ich sag mal, grundsätzlich gute oder wenigstens erträgliche Computerspielverfilmungen, da muss ich schon lange nachdenken, bis mir mit viel gutem Willen dann vielleicht noch Resident Evil einfällt. Vielleicht Silent Hill, vielleicht Need for Speed mit Aaron Paul oder der erste Tomb Raider. Wie gesagt, Anna atmet schon schwer. Wie gesagt, mit wirklich viel gutem Willen. Dagegen stehen auf der anderen Seite der Computerspielverfilmungen aber echte Totalausfälle wie Uwe Bolls Far Cry mit Till Schweiger und
wie alle
Ralf
Uwe
Möller.
Bolls, oder?
Ja, wie alle, aber speziell Far Cry war also, glaube ich, für mich sogar die schlechteste Computerspielverfilmung aller Zeiten mit Till Schweiger und Ralf Möller, der war grottenschlecht. Oder diese völlig gecrashte Super Mario Bros. Verfilmung, die mal versucht haben, irgendwann in den 90ern war das, glaube ich, oder Autobahnraser.
Ist Battleship.
Auch, ja.
Schiffe versenken.
Auch mal verfilmt worden. Grundsätzlich ein schlimmes Erlebnis im Kino. Oder halt auch Hitman Agent 47 von 2007 mit Timothy Olyphant in der Hauptrolle. Und genau dieser Film, Anna, kommt am Donnerstag neu in die Kinos. Nicht mehr mit Timothy Olyphant, sondern mit Rupert Friend als Auftragskiller. Rupert Friend kennt man beispielsweise aus der Serie Homeland. Anna, vielleicht holen wir erstmal die kurz ins Boot, die Hitman weder als Spiel kennen, noch diesen ersten Film gesehen haben. Was genau oder wer oder was ist dieser Typ?
Wir machen es ganz einfach und hören kurz rein.
Sie entwickelten menschliche Wesen mit dem Ziel, bestimmte Gene hervorzuheben und zu verbessern. Die resultierenden Subjekte waren stärker, schneller und intelligenter als normale Menschen. Sie nannten sie Agents. Crichton Technologies hat das Agent-Programm wieder aufgenommen. Sie erschaffen diese Agents wieder, solche wie 47, vielleicht schlimmer.
Vielleicht schlimmer.
Vielleicht schlimmer, können wir streichen. Es ist schlimmer, also vor allem auch dieser Film ist schlimmer als alles bisher Dagewesene. Es ist ein Agent im Maßanzug mit roter Krawatte und er hat auf dem Hinterkopf so einen Barcode zur Identifizierung eintätowiert. Und die Nummer 47 oder 47, wie ich auch gesagt hätte, weist darauf hin, dass es eben schon 46 Vorgänger gab, die immer wieder modifiziert worden sind und keiner ist so tötungssicher wie die Nummer 47.
Ich glaube, das ist der letzte Versuch von erzeugter oder pseudo-erzeugter Coolness, dass man 47 sagt im
Entschuldigung,
Film,
ich bin also einfach uncool, deswegen kann ich das
Anna
nicht.
Anna 47, so heißt doch kein Agent.
Entschuldigung.
47. So, was ist die Story dieses Films?
Ich weiß auch nicht mal, ob es wirklich den Begriff Story verdient hat. Das ist auf alle Fälle ein Shooter und dieser Hitman ist einfach keine positiv besetzte Identifikationsfigur, denn das Einzige, was er macht, ist brutal um sich zu schießen oder zu treten und in erster Linie dann natürlich auch zu töten. Und es gibt natürlich, wie das immer in diesen Filmen so ist, eine internationale Verschwörung. Ein ominöser Konzern mit dem bescheuerten Namen Syndikat versucht an die Unterlagen zu kommen, mit denen man diese Hitman herstellen kann. Dann gibt es eine junge Frau zwischen den Fronten, die nicht so richtig weiß, was sie da eigentlich soll, und einen mysteriösen Mitarbeiter, der von Zachary Quinto gespielt wird. Alle drei, also der Hitman, die Frau und der andere, die liefern sich dann Verfolgungsjagden, Schießereien, mal in Berlin, mal in Singapur. Es ist relativ actionreich, relativ glatt gebügelt, so hoch Hochglanz-Werbespot-mäßig, absolut seelen- und herzlos.
Anna Wollner holt zum Rundumschlag aus. Es ist auch so ein bisschen dieser Hitman in diesem Film zumindest wie so eine Art männliche Alice, ne? Resident Evil, das Stichwort. Also großartig anders ist es nicht, nur dass es bei Hitman einfach keine Zombies gibt. Der Druck hinter so Computerspielverfilmungen, der ist immer relativ hoch. Zumal Hitman als Spiel eine relativ große Fanbase hat. Ich habe das Spiel damals auch gespielt und fand es als Shooter tatsächlich auch gar nicht schlecht. Wie geht jetzt Rupert Friend, den du ja getroffen hast, wie geht der damit um?
Ich glaube, das Problem daran ist so ein bisschen, dass er weiß, wie scheiße der Film geworden ist, denn er war in dem Interview so unglaublich schlecht gelaunt, dass ich echt dachte, nach 5 Minuten, können wir es bitte einfach irgendwie lassen? Und er hat natürlich gesagt, was Schauspieler an dieser Stelle immer sagen.
I just focused on the job, you know, which and I just wanted to give my interpretation of the part and I hope people like it, but I didn't make it for anyone. You know, my job is to try and bring somebody to life for who has existed already for so long in these other worlds, but in no way was I trying to be the game. We made a movie, which is inspired by the game.
Ja, es klingt für mich wirklich wie so ein bisschen wie so eine Ausrede. Der war unglaublich genervt, unglaublich unfreundlich im Interview, wollte weder über Hitman noch über Homeland reden. Ich glaube, am liebsten hätte der ein Buch gelesen in der Zeit. Als würde er nicht richtig hinter seinem eigenen Film stehen. Und auch Regisseur Alexander Bach, übrigens ein Deutscher, ein Regiedebütant, der vorher sehr viel Werbung gemacht hat, was man am Film dann auch schon wieder sieht, der ist auch nicht hundertprozentig glücklich mit dem Film.
Also ich muss sagen, ganz am Ende, mir ist er auch ein Ticken zu blutig. Das war auch eine Studioentscheidung, weil die pushen für R-Rated-Movies, es ist ein Hitman-Movie. Aber mir war es immer so, dass es immer so, es ging ja um keine Faszination, es ist immer weggeschnitten, wenn es vorbei ist. Also man sieht ja wirklich nie was und es ist wirklich noch, finde ich, noch oft an der Grenze, wo es geht, da gibt es ja viel, viel schlimmere Sachen. So, es ist nicht der Faszination des Tötens wegen. Mir ging es vielmehr darum, um die Intelligenz des Charakters, der halt grundsätzlich... Bei ihm, Agent 47, das ist ja das, was ihn ausmacht. Ich wollte kein random Killing in dem Film, sondern es geht immer darum, alles, was der tut, hat einen Sinn, um an sein Ziel zu kommen.
Ich fand das gerade fast ein bisschen charmant, wie er ins Strauchen gekommen ist, als er über die Intelligenz des Charakters reden wollte und den Satz gar nicht wirklich fertig gekriegt hat.
Also Hitman ist für mich echt so ein Film, der ist überhaupt... Also er redet hier vom Sinn des Charakters. Für mich hat der ganze Film keinen Sinn.
Ja, ist vollkommen richtig. Und das ist jetzt überhaupt kein Genre-Bashing von Anna und mir, sage ich an dieser Stelle gerne dazu. Denn wenn man sich einen Film angucken möchte, wo ein Hauptdarsteller 90 Minuten lang massakrierend oder um sich schießend durch die Gegend laufend sehen möchte, dann kann man sich besser vielleicht nochmal John Wick angucken mit Keanu Reeves. Den fand ich nämlich im Vergleich gar nicht schlecht. Der ist ähnlich heftig, aber was du auch gesagt hast, gibt einem die Möglichkeit, sich irgendwie auf eine sympathische Art und Weise Verständnis zu entwickeln, sich zu identifizieren mit der Hauptfigur, und das gelingt bei Hitman Agent 47 einfach überhaupt nicht.
Bei John Wick ist halt noch, also bei so Filmen kann man ja irgendwie noch sagen, die haben ja noch so ein gewisses Trash-Potenzial.
Richtig.
Aber das hat Hitman auch noch nicht mal das.
So, in diesem Sinne endet an dieser Stelle um 20.32 Uhr auf die Sekunde genau Annas und mein Verriss von Hitman Agent 47. Das Ding ist wirklich einfach nicht gelungen. Vielleicht wird die nächste Computerspielverfilmung ein bisschen besser. Ich möchte euch ja nicht den Abend versauen, ne? Aber wenn ich hier um 20.35 Uhr aus meinem Studiofenster gucke, von eine Stunde Film bei D-Radio Wissen, dann stelle ich fest, es wird dunkel. Um 20.35 Uhr. Kinder, es wird Herbst. Zeit für eine positive Aufheiterung mit den Filmnews der Woche und Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen.
Film News.
Zurück in die Zukunft, zurück ins Kino. Bis zum 21. Oktober hat unsere Welt noch Zeit, Turnschuhe mit Powerlaschen, Jacken mit automatischer Größeneinstellung und natürlich vor allem die Hoverboards zum Streetwear-Standard zu machen. Genau so war es schließlich in Zurück in die Zukunft 2, jenem 1989 gedrehten Film, in dem Marty McFly mit der Zeitmaschine im Jahr 2015 landet, genau am 21. Oktober. Alle drei Teile der Kultfilme kommen deshalb zum Stichtag noch einmal ins Kino, hat Verleih Universal jetzt bekannt gegeben. Die drei Filme kommen als lange Zurück in die Zukunft Nacht und in der digitalisierten Version noch einmal raus. Ein Wiedersehen mit Michael J. Fox, Christopher Lloyd und Einstein und der Musik von Huey Lewis and the News noch einmal auf der großen Leinwand im Kino am 21. Oktober 2015. Noch ein Rückkehrer. Vin Diesel scheint mit dem Ausbau seines Fast and Furious Imperiums wohl noch nicht ganz ausgelastet zu sein. Nachdem er jahrelang einer möglichen Triple X Fortsetzung eine Absage erteilt hat, wird es nun noch Teil 3 geben. Und das nicht nur mit ihm als Produzent. Vin Diesel wird tatsächlich in seine alte Rolle als Xander Cage zurückkehren. Den hatte er schon in Teil 1 selbst gespielt. Deshalb ist auch der Titel von Teil 3 nun The Return of Xander Cage. Schon im Dezember sollen die Dreharbeiten beginnen, sagte Diesel in einem Interview. Direkt im Anschluss soll es dann schon am Set von Fast and Furious 8 weitergehen. Deswegen heißt es in Hollywood eben, sometimes they come back. Daniel stays Hollywood. Wer gedacht hat, für Schauspieler Daniel Brühl sei Hollywood nur so ein Versehen gewesen, ein kurzer Glücksmoment und ein Zufallstreffer, der sollte sich langsam seinen großen Irrtum eingestehen. Nach zuletzt Inglourious Basterds, Rush, Inside WikiLeaks, A Most Wanted Man, Die Augen des Engels und den Dreharbeiten zu Captain America Civil War geht es munter weiter. In dem Drama The Zookeeper's Wife wird Daniel Brühl an der Seite von Jessica Chastain drehen. Nach einer wahren Geschichte spielen die beiden vermutlich das polnische Zoodirektorenpaar Jan und Antonia Sabinski, das im Zweiten Weltkrieg Hunderten von verfolgten Juden Unterschlupf im Zoo gewährte, um sie so vor den Nazis zu retten. Drehstart für Daniel Brühls nächsten Hollywood-Film soll möglicherweise schon im September sein. 2016 soll The Zookeeper's Wife dann in die Kinos kommen. Christian Bale ist Ferrari. Also ist mit normalem S, nicht mit SZ, bevor hier Missverständnisse über Christian Bales Essgewohnheiten entstehen. Oscar-Gewinner Bale soll im nächsten Film von Michael Mann den legendären Enzo Ferrari spielen. Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Mann mit der Verfilmung von dessen Biografie Enzo Ferrari, The Man, The Cars, The Race, The Machine. Jetzt endlich scheint Bewegung in den Motor zu kommen. Ein Drehstart ist zwar immer noch nicht bekannt, aber mit Bale als Hauptdarsteller sollte Michael Mann spätestens beim Filmfest in Toronto einen geldgeberwilligen Verleih finden.
Die Radio Wissen.
Frank finds inspiration in everything.
I find this inspiring.
How does he do this? If I'm to grow as an artist, I must see as he sees. I dedicate myself to learning his secret, and I will not let anybody get in my way, however desperately they may try.
Somebody's thinking of the key of C.
It's me, it's me!
Wir haben heute Abend schon in einer Stunde Film bei D-Radio Wissen über den Musikfilm Straight Outta Compton gesprochen. Die biografische Darstellung des 80er Jahre Lebens von Dr. Dre, Ice Cube und Eazy-E und den anderen, die damals zur NWA gehört haben. Jetzt möchte ich euch einen Film vorstellen, dem es auch um Musik geht, der aber vollkommen bizarr ist, auch komplett, ja, letzten Endes fiktional ist in seiner Darstellung. Frank heißt dieser Film. Ihr habt gerade eben einen Ausschnitt aus diesem Film gehört. Die Hauptrolle eben diesen Frank spielt Michael Fassbender. Soweit so gut. Das Interessanteste ist, dass man Michael Fassbender den ganzen Film über aber so gut wie nie wirklich zu Gesicht bekommt. Denn dieser Frank, diesen Sänger einer Band, den Michael Fassbender spielt, Der trägt die ganze Zeit so einen riesengroßen, runden Pappmaché. Kopf über seinem eigenen Kopf. Habt ihr vielleicht auf Plakaten schon gesehen, die sind im Augenblick relativ häufig überall dargestellt. Ist so ein bizarres, lächelndes, riesengroßes Pfannkuchengesicht letzten Endes, gemacht aus Pappmaché, und Frank, der Sänger dieser gleichnamigen Band, nimmt diesen Pappmaché-Kopf niemals ab. Niemals. Nicht auf der Bühne, aber ebenso wenig im Privatleben. Das heißt, auch seine Band, mit der er zusammenspielt, weiß eigentlich gar nicht, wie Frank wirklich aussieht. Ein Typ, der sowas macht, ist logischerweise relativ exzentrisch, und so ist auch die Musik dieser Band, die einen unaussprechlichen Namen hat. Auch das ist Programm in dieser Band, dass man den Namen der Band überhaupt gar nicht aussprechen kann. Die machen so experimentelle Synthie-Pop-Musik unter Einbeziehung von Geräuschen, die man irgendwie aus dem alltäglichen Leben aufgenommen hat, also irgendwelcher Straßenlärm und sonst sowas. Sehr experimentell. Und in dieser Band, damit beginnt diese Geschichte eigentlich, fällt der Keyboarder aus. Und da nun gerade eine Tour geplant ist, braucht also die Band einen neuen Keyboarder, und den finden sie in John, gespielt von Brandon Gleesons Sohn Domhnall Gleeson, den ich großartig fand, zuletzt auch schon in Ex Machina an der Seite von Oscar Isaac, war er großartig. Der wird also der neue Keyboarder und wundert sich natürlich auch sehr über den Sänger der Band, den man nie zu Gesicht kriegt, außer mit diesem riesen Pappmaché-Kopf. Und deshalb gibt es auch da irgendwann die längst überfällige Diskussion zu diesem Thema.
Why do you wear that?
You think it's weird?
Kinda.
Well, normal faces are weird too. Well, the way they're smooth, 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 and then... You know, all bumpy and holes. I mean, what are eyes like? Like a science fiction movie.
Das ist zumindest Franks Begründung für seinen Pappmaché-Kopf, dass er sagt, na Entschuldigung, aber normale Gesichter sind doch auch total spooky. Die sehen die ganze Zeit irgendwie so entspannt und freundlich aus, und dann verzerren sie sich plötzlich, weil sich jemand aufregt oder ausrastet. Und deshalb findet er einfach, dass dieser Pappmaché-Kopf mit dem immer selben Gesichtsausdruck doch eigentlich die humanere Version ist, durchs Leben zu laufen. John ist fasziniert von Frank, will unbedingt in dieser Band spielen. Da hat er allerdings die Rechnung ohne Clara gemacht, gespielt von Maggie Gyllenhaal. Die ist, ja, auch Keyboarderin in dieser Band, aber vor allen Dingen so eine Art musikalische Mitstreiterin von Frank, teilweise aber auch seine Fürsorgerin. Also sie kümmert sich irgendwie um ihn, sorgt dafür, dass er unter dieser Pappmaché-Maske irgendwie flüssig Nahrung über einen Strohhalm aufnehmen kann. Ich hatte eingangs erwähnt, glaube ich, dass das ein sehr, sehr, sehr bizarrer Film ist. Und klar ist, dass es zwischen dem Neu-Keyboarder und der Alt-Keyboarderin natürlich auch bald zu einem ordentlichen Streit kommt.
You should go home. Frank picked me, okay? So it's not up to you.
Excuse me?
He said I was cherishable and he picked me to join the band.
You are fingers being told which keys to push.
I push my own
Ten
keys.
Ten little bits of bone.
Ansonsten sind in dieser Band noch der attraktive französische Bassist Barak und die Schlagzeugerin Nana, die auch völlig durchgeknallt ist. Also ihr habt einen Film über eine Band, wo der Sänger pausenlos einen Pappmaché-Kopf trägt, wo die Stammkeyboarderin einen totalen Mutterkomplex gegenüber dem Sänger hat, wo es einen attraktiven, aber auch sehr strange Bassisten gibt und eine Schlagzeugerin, die völlig durchgeknallt ist, und dazu kommt dieser John, der neue Keyboarder, der irgendwie versucht, aus diesem Schrotthaufen von Musikern eine Band zu formen, was natürlich böse nach hinten losgeht. Was ich nicht aufdecken möchte an dieser Stelle ist, ob ihr Michael Fassbender irgendwann an irgendeiner Stelle in diesem Film mit seinem wahren Gesicht zu sehen bekommt. Wenn euch das interessiert, müsst ihr da reingehen ab übermorgen. Der läuft nicht in so wahnsinnig vielen Kinos und, wie ihr eben an den Ausschnitten gehört habt, im Kino auch tatsächlich nur im Original. Wenn im Oktober die DVDs rauskommen, die werden dann synchronisiert sein. Die Kinoversion ist aber komplett im Original mit deutschen Untertiteln nur zu sehen. Ich bin raus aus dem Film und war mindestens eine Stunde lang ziemlich verstört, was für mich Grund genug war, euch diesen Film heute vorzustellen. Wenn ihr das abkönnt, dann guckt euch dieses bizarre Stück Bandgeschichte ab übermorgen im Kino an. Frank. Es ist gleich 9:05 und ich möchte euch mit einem kleinen Rausschmeißer aus der Sendung befördern heute Abend, einem akustischen Rausschmeißer über den letzten Filmtipp von heute Abend. Wir waren sehr musiklastig in der Sendung heute, also Filme, die das Thema Musik haben. Das ist auch im letzten Tipp für den kommenden Donnerstag für übermorgen nicht anders. Es geht um den Film We Are Your Friends. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das Phänomen, wenn man schon mal auf irgendeiner Party oder so aufgelegt hat, sich mal selbst hinters Mischpult gestellt hat mit CDs oder aus dem Laptop, wie auch immer, versucht hat, die trinkende Meute irgendwie von der Theke wegzukriegen und auf die Tanzfläche draufzukriegen. Dass das nicht so einfach ist, das stellt auch Zac Efron in diesem Film We Are Your Friends fest, der nämlich versucht, als DJ nicht nur sich einen kleinen Dollar nebenbei zu verdienen, sondern tatsächlich auch richtig groß zu werden. Die Anfänge auf den ersten Partys sind allerdings alles andere als einfach.
Alles klar, Cole?
Wie läuft's?
Alles bestens, Mann.
Gut.
Ja. Hab für dich das Warm-up gemacht. Läuft alles.
Danke, Bro.
Na, Kuppi? Okay, hab Spaß, Mann.
Was für ein Wichser.
Die Party ist scheiße, LA ist tot.
Hi, Sarah.
Hey, Cole. Kannst du Drunk in Love spielen?
Auf gar keinen Fall.
Hey, Squirrel. Ich find dein Shirt cool.
Das ist genau das Problem, dass jeder DJ auch Hobby-DJ kennt. Da kommt dann irgendwer und sagt, ey, kannst du nicht mal das oder das von Seemuseum spielen? Am besten schon leicht angetrunken. Das passt natürlich überhaupt nicht in das rein, was man sich mühevoll selbst rausgelegt hat als Setup, das man spielen wollte. Und dann spielt man das Setup, was man spielen wollte und kein Mensch tanzt. Ganz so schlimm ergeht Zac Efron in diesem Film nicht, denn das Ganze ist eine Sommerkomödie und es geht schon darum, dass dieser junge DJ Cole, den er da spielt, nach und nach tatsächlich erfolgreicher wird und dann irgendwann vor dem Problem steht, ja, wird man jetzt ganz groß und entsagt man dadurch auch den Freunden, die man seit seiner Kindheit schon hat, weil man doch in Kreise aufsteigt, in die diese Freunde möglicherweise nicht so ganz reinpassen. Das ist jetzt vielleicht von allen drei Musikfilmen der am wenigsten bedeutende. Frank, haben wir gesagt, ist dieser speziell experimentelle Film. Straight Outta Compton ist diese Biografie-Verfilmung der NWA und We Are Your Friends ist so ein leichtes Sommerding, das kann man sich nebenbei mal angucken. Es ist wirklich nicht die Verfilmung der Biografie von David Guetta oder so. Und auch wenn man diesen Film gesehen hat, wird man hinterher nicht der neue Robin Schulz werden. Aber wie gesagt, die Bilder sind ganz cool, der Film ist sehr bunt, die Soundtracks sind irgendwie auch echt gut gemacht. Also so für anderthalb Stunden vergnügliche Unterhaltung im Kino kann man sich dieses Ding durchaus angucken, auch ab übermorgen in den Kinos. Das war's für heute mit Eine Stunde Film. Tom Westerholt sagt artig Danke für die ihm entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächsten Dienstag um 20 Uhr wieder bei D-Radio Wissen in Eine Stunde Film. Bis dahin, lasst es euch möglichst gut gehen und tschüss.
D-Radio Wissen.